was ist mir denn am wichtigsten? Worum geht es denn eigentlich? Ist mir es wichtig, dass so etwas, was mir schon auch glaubensmäßig wichtig war, jetzt überliefert wird, weitergeht? Oder ist mir viel wichtiger, dass ich weiterhin gewünscht bin, dass ich weiterhin gerne gesehen werde, dass ich weiterhin einen Platz habe in der Familie, dass ich miterleben darf, wie die Enkel groß werden?
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Enkel ohne Gott? Wenn der Glaube in Familien verloren geht. Im Gespräch mit dem Psychologen und Theologen Wunibald Müller. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diese Folge, die erscheint rechtzeitig zum Fest Christi Himmelfahrt. Für manche von euch gehört da vielleicht ein Messbesuch oder sogar ein Prozessionsgang selbstverständlich mit dazu. Andere tummeln sich vielleicht auf dem Katholikentag in Würzburg, bei dem wir von der Katholischen Akademie auch mit unserem Sachsensofa natürlich mitmischen werden. Naja, und für wieder andere unterstreicht dieser Feiertag Christi Himmelfahrt vielleicht mal wieder eine Entwicklung, die ihnen auch bei anderer Gelegenheit schmerzlich bewusst wird. Der Glaube und seine Ausdrucksweisen und Traditionen haben viele Großeltern selbst oft von früher Kindheit an durchs Leben getragen. Sie sind aber den nachfolgenden Generationen teils nicht mehr so wichtig wie ihnen selbst. Feiertage werden anders verbracht, sind eine willkommene Gelegenheit für Kurzurlaube zum Beispiel, und auch religiöses Wissen schwindet, Gottvertrauen erodiert, und das, obwohl man in der Familie den Glauben doch vorgelebt und alles dafür getan hat, dass es nicht dazu kommt. Auch bei unseren Akademieveranstaltungen in Sachsen werden wir immer wieder darauf angesprochen. Wie kann es gelingen, den Glauben in die nächste Generation zu tragen? Beziehungsweise, wie geht man in der Familie mit dem Schmerz und der Trauer um, die dadurch entstehen, dass dies eben nicht gelingen will? Deshalb freue ich mich sehr, dass heute bei mir im Podcast Wunibald Müller zu Gast ist. Der hat sich nämlich intensiv mit diesen Fragen vieler Eltern und Großeltern auseinandergesetzt. Haben wir etwas falsch gemacht? Wie sollten wir uns richtig verhalten im Umgang mit unseren Kindern und Enkeln? Und was wird unseren Enkeln fehlen, wenn Gott in ihrem Leben womöglich nicht vorkommt? Wunibald Müller studierte Theologie und Psychologie. Lange Jahre war er Leiter des Rekollektio-Hauses der Abtei Münster-Schwarzach. Das ermöglicht Priestern und anderen in der Pastoral Tätigen eine Auszeit, wenn der Arbeitsalltag zu belastend wird oder die Berufung in eine Krise gerät. Bekannt ist er auch durch seine Bücher und Beiträge zu Themen der Spiritualität und Psychotherapie. Sein jüngstes Buch heißt Enkel ohne Gott, wenn der Glaube in Familien verloren geht. Und es ist unlängst im Herder Verlag erschienen. Wunibald Müller ist, auch das ist für unser Thema heute ja nicht ganz unwichtig, verheiratet und hat selbst zwei Kinder. Herr Dr. Müller, herzlich willkommen und hallo hier bei uns im Podcast.
Hallo.
Herr Dr. Müller, als wir im Podcast-Team auf Ihr Buch aufmerksam geworden sind, dann haben wir sofort gedacht, na gut, dass sich endlich mal jemand diesem Thema im Detail widmet. Bitte erzählen Sie mal, wie kam es dazu, wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden und gewachsen?
Die Idee ist vor allem natürlich daraus erwachsen, dass ich selbst Großvater bin und natürlich vor Ort, bei meiner Tochter zum Beispiel, auch die Erfahrung machen musste. Unsere Tochter ist aus der Kirche ausgetreten. Wie kann ich das, was mir glaubensmäßig wichtig ist, in diesem Kontext vermitteln und dabei schöne Erfahrungen gemacht habe, aber dabei auch an Grenzen gekommen bin. Dadurch bedingt bin ich auch sensibler geworden für das Thema und habe gemerkt, dass es nicht nur meine Frage ist, sondern dass viele Großeltern vor allem in meinem Umfeld genau auch vor dieser Situation gestanden sind. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, darüber zu denken und mit anderen mich darüber zu unterhalten, habe ich gemerkt, allenthalben war die Reaktion, Menschenskinder, das ist genau ein Thema, mit dem wir uns im Moment auseinandersetzen und wo wir uns oft sehr hilflos erleben. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich möchte aus der Sicht des Psychologen, des Seelsorgers, mich damit befassen und schauen, was ich Menschen, die in dieser Situation sich befinden, dazu aus meiner Sicht, aus einer psychologischen Sicht, aus einer seelsorglichen Sicht, dazu zu sagen habe.
Der Titel ist ja Enkel ohne Gott und der haut rein, so schreiben Sie es auch. Aber Ihnen ist ganz wichtig, dieses Fragezeichen, was Sie nach dem Titel Enkel ohne Gott unbedingt hingestellt haben. Und das ist Ihnen sehr, sehr wichtig. Warum ist dieses Fragezeichen für Sie so zentral?
Dieses Fragezeichen ist für mich insofern zentral, weil ich das natürlich auch tatsächlich in Frage stelle, dass unsere Enkel ohne Gott aufwachsen. Dahinter steht die Überzeugung, dass die Tatsache, dass auf eine traditionelle Weise der Glaube in unserer Familie nicht weitergeht, das nicht unbedingt heißen muss, dass unsere Kinder tatsächlich ohne Gott aufwachsen, sondern die Großeltern dadurch ermutigen möchte, zu schauen, ist es tatsächlich so, und möglicherweise auch durch die Erfahrungen, die unsere Enkel machen, was Spiritualität angeht, sich bereichern und zugleich aber auch herausfordern zu lassen.
Nun sind ja Konflikte und Missverständnisse zwischen den Generationen wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und da gibt es ganz viele Felder, wo wir das durchexerzieren könnten. Haushaltsführung, Umgang mit Geld, Erziehung, Umweltschutz. Das sind ja so potenzielle Themen, die erstmal jede Party oder jeden Kaffee zum Feiertag irgendwie sprengen könnten oder zumindest für Trubel sorgen. Was macht denn das Themenfeld Glaube, Kirche und Religion am Familientisch so besonders prekär oder sensibel?
Weil das Thema nach meinen Erfahrungen tabuisiert wird. Also das Thema Spiritualität wird manchmal genauso tabuisiert wie das Thema Sexualität. Das ist etwas, was ich auch aus meiner früheren Tätigkeit mit vielen Priestern und Ordensleuten machen musste. Und gerade weil es offensichtlich ein sehr persönliches Thema ist, ein sehr intimes Thema ist, fällt es einem schwer, darüber offen sich auszutauschen.
Diese Sensibilität, von der Sie erzählen, habe ich auch versucht in der Anmoderation so ein bisschen anzudeuten. Der Glauben ist halt den Menschen was Heiliges, was Wichtiges und man will natürlich auch unbedingt, dass man das weitergibt und dass das irgendwie am Leben bleibt. Ne?
Genau, wenn das tatsächlich, wie Sie sagen, der Fall ist. Wenn tatsächlich der Glauben etwas ist, das mir nicht einfach nur übergestülpt worden ist, in das ich einfach so hineinsozialisiert worden bin, sondern der Glaube tatsächlich etwas ist, bei dem ich und mit dem ich die Erfahrung machen durfte, dass er mir auch in schwierigen Situationen meines Lebens Halt und Grundlage geben konnte. Wenn das der Fall ist, dann ist es tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Und an der Stelle auch wird deutlich, dass wenn Eltern, wenn Großeltern das mit ihrem Glauben erfahren haben, dass für die dann natürlich auch schmerzlich ist, wenn dieser Bereich ihrer Meinung nach offen bleibt, nicht abgedeckt wird, von ihren Enkeln, von ihren Kindern nicht gelebt wird.
Was wären denn ganz konkrete Tipps für so erste Schritte, wenn man merkt, da gibt's irgendwie dieses Thema bei uns in der Familie und eine Seite sagt, du, wir müssen mal reden, da scheint sich was zwischen uns aufzubauen oder was zwischen uns zu stehen, an das wir mal ran müssen?
Im Idealfall wäre das, was Sie eben angedeutet, tatsächlich versuchen, darüber zu reden, mal anfanghaft zu reden. Wobei da meine Erfahrung ist, dass es damit natürlich oft im Argen liegt, dass es vielen ganz schwer fällt, offen darüber zu reden. Denn bei diesem Thema ist ja wichtig, dass man dann in dem Moment, wo man darüber redet, wirklich auch in der Lage ist, dem anderen mal eine Chance zu haben, dass das, was ihm wichtig ist, rüberzubringen, also den Eltern zum Beispiel, dass man denen wirklich zuhört und versucht zu verstehen als Großeltern, was die vielleicht überlegen lässt, den Glauben in der Kirche nicht voranzubringen, nicht fortzusetzen, ihre Kinder nicht taufen zu lassen. Umgekehrt aber auch, dass die Eltern den Großeltern zuhören oder auch die Enkeln, was es ihnen bedeutet, dass das, was ihnen glaubensmäßig wichtig war, von ihnen weiterhin in der Familie fortlebt. Und das ist oft mit zu dem Schwersten. Die eigenen Vorbehalte, die man hat, die eigenen Vorurteile an der Stelle zurückzunehmen, um dem anderen wirklich eine Chance zu geben, dass er gehört wird.
Da gehört ja auch Sprache dazu, ne? Und man muss irgendwie die richtigen Worte finden, um da darüber überhaupt erstmal ja, aussage- oder sprechfähig zu werden. Welches Handwerkszeug oder welches Wörterbuch empfehlen Sie denn da? Was sollte man benutzen?
Ja, das ist natürlich das A und O, die Sprache, wobei natürlich gerade in diesem heiklen Bereich es wichtig ist, natürlich eine Sprache zu benutzen, die so ausgerichtet ist, dass ich versuche, Vorurteile nicht zu vermitteln, Vorwürfe zu vermeiden, wirklich mal vor allem zunächst mal hinhöre und dann ganz vorsichtig und hoffentlich in einer Atmosphäre, in der es mir leicht gemacht wird, das, was ich tatsächlich denke und von dem ich überzeugt bin, ins Wort zu bringen. Das ist natürlich oft auch die Chance, dass zum Beispiel, wenn es bei der Weitergabe des Glaubens durch die Großeltern an ihre Kinder da nicht immer so toll war, dass bei der Gelegenheit natürlich auch alte Geschichten hochkommen, die, damit muss man rechnen, dann bei einem solchen Gespräch hoffentlich auch mal zur Sprache kommen. Denn das kann ja manchmal der Grund dafür sein, dass die Eltern Vorbehalte haben, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern, mit den Großeltern der Enkel, dass sie Vorbehalte haben, dass ihren Enkel gegenüber der Glaube vermittelt wird durch die Großeltern.
Ich habe bei einem vor ein paar Jahren verstorbenen Onkel von mir gemerkt, wie das Thema in ihm gearbeitet hat. Also er war selber Großvater, Urgroßvater und er hat gemerkt, wie so die Kinder, die so in den letzten Jahren, Jahrzehnten geboren wurden, eben nicht mehr selbstverständlich getauft wurden. Wie das Thema Kirche zwar irgendwie so ein Grundrauschen war, aber nicht mehr so bewusst war, wie das vielleicht zu seiner Generation oder in den Kindergenerationen gewesen ist. Und ich habe diesen Prozess auch als einen Trauerprozess wahrgenommen und so ein Akzeptanzthema. So ein bisschen hat es mich erinnert an die Trauerphasen, von denen man immer mal spricht. Also, ne, dass man manche Dinge auch erstmal akzeptieren muss oder eingestehen muss, dass es so ist. Und ich habe das wirklich so erlebt, dass er irgendwann für sich verstanden hat, das sind Dinge, da fehlt mir letzten Endes aber auch die Handhabe und ich muss vielleicht auch einfach akzeptieren, dass an der Stelle ich nicht mehr machen kann, als etwas beobachten und trotzdem mit Wohlwollen auf diese neuen Menschen, die da eben nicht getauft werden, zu reagieren und auf sie zuzugehen.
Genau, und die Voraussetzung dafür kann oft sein, wie Sie es andeuten, dass man zunächst mal auch die Trauer zulässt. Es ist auch traurig, denke ich, so mitzubekommen, dass das, was mir wichtig ist, von denen, die mir wichtig sind und von denen ich denke, das wäre gut für sie, sie würden das für sich übernehmen, nicht übernommen wird. Und dann aber auch vielleicht darüber hinaus auch das Bedauern zuzulassen. Ich finde auch wichtig, dass ich diese Seite bei mir zulasse und dann darüber hinaus auch, wo ich denke, ich habe was falsch gemacht, auch die Schuld zulasse und nicht so schnell darüber hinweggehe. Ach, das, da habe ich nichts damit zu tun. Weil das die Voraussetzung dafür ist, dass ich dann auch wieder offen bin, auch als Großeltern offen bin, mich auf Neues einzulassen.
Es ist ja auch andersrum niemandem dabei geholfen, wenn die junge Generation dem lieben Opa zuliebe irgendwas tut, wohinter sie nicht stehen. Das wart ja vielleicht erstmal so für einen Moment den Familienfrieden, aber bringt doch eigentlich nichts.
Das ist genau das. Das bringt nichts. Und es bringt auch nichts, wenn man zum Beispiel dann als Opa ständig so den Beleidigten spielt oder im Grunde genommen zum Ausdruck bringt, ihr habt mich enttäuscht. Sondern wenn man die Enttäuschung zunächst dann zulässt und dann aber guckt, was ist mir denn am wichtigsten? Worum geht es denn eigentlich? Ist mir es wichtig, dass so etwas, was mir schon auch glaubensmäßig wichtig war, jetzt überliefert wird, weitergeht? Oder ist mir viel wichtiger, dass ich weiterhin gewünscht bin, dass ich weiterhin gerne gesehen werde, dass ich weiterhin einen Platz habe in der Familie, dass ich miterleben darf, wie die Enkel groß werden? Und dann auf meine Weise da und dort das, was mir wichtig ist, auch glaubensmäßig, ohne jetzt etwas manipulativ einzubringen, dass das auch rüberkommt. Dass auch ich bin ja der ich bin. Und der ich bin, der bin ich auch dann, wenn ich zum Beispiel nicht über Gott rede. Aber es färbt etwas ab von mir in der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich mich einbringe, welche Vorstellungen ich habe, was ich tue. Und diese Chancen ermögliche ich mir, wenn ich den Fuß drinnen lasse, wenn ich akzeptiere, was Sache ist, ja.
Und doch hat die Kirche ja Jahrzehnte, Jahrhunderte darauf gesetzt, dass die Familie der Ort ist, wo es beginnt. Ne? Also die Hauskirche, das Weitergeben von Glaubenswissen und von Glaubensinhalten ist ja auch im Zweiten Vatikanischen Konzil bei Lumen Gentium auch nochmal stark betont worden. Aber inzwischen ist es ja so, dass Katecheten, Katechetinnen kaum noch kompensieren können, was vielleicht auch von zu Hause aus nicht mitkommt. So. Also da passiert ja auch eine Veränderung von kirchlichen Strukturen, was die Glaubensvermittlung betrifft. Wie bewerten Sie das?
Das ist eine Tatsache. Die hat natürlich auch, und an der Stelle ist es wichtig, dass man den Blick jetzt nicht nur auf das, was in dem kleinen Umfeld der Familie passiert und möglich ist, sondern, und auch für Großeltern ist es wichtig, dass sie den Blick auch richten auf die Großwetterlage, auf die Säkularisierung, die stattfindet. Die Bedeutung der Kirche nimmt rasant ab, die Säkularisierung nimmt zu, die Personen, denen nichts fehlt, wo Gott fehlt, die nehmen auch zu. Und das ist, glaube ich, für Großeltern auch ganz wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, nicht so zu tun, als wäre das nicht der Fall, weil sie das auch entlasten kann und sie sich dann auch sagen können, ich tue in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, wenn ich darf, das, was ich dazu beitragen kann, Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, manchmal auch in großer Demut zur Kenntnis nehmen, dass mein Einflussbereich beschränkt ist. Und es hat etwas auch mit der Großwetterlage zu tun. Dazu kommt natürlich, früher ist mir der Glaube einfach in die Wiege gelegt worden. Ich wurde bedient, ich wurde getauft, ich ging zur Erstkommunion, ich ging zur Firmung. Das war alles vorgegeben mit all den Vor- und Nachteilen. Auch jeder von uns, der älteren Generation angehört, der weiß auch um die Nachteile. Ich muss am Sonntag in die Kirche gehen, ich muss am Sonntagnachmittag in die Andacht gehen, ich darf keinen Sex haben vor der Ehe und so weiter. Das sind ja alles die Nachteile. Heute ist natürlich das auch, das ist ja auch ein Vorteil, dass unsere Kinder und unsere Enkel von sich aus mehr entscheiden können, wenn sie sich für einen spirituellen Weg entscheiden, ob sie sich dafür entscheiden und welchen sie für sich wählen. Dazu kommt, dass die Kirche nicht der einzige spirituelle Anbieter ist, sondern es gibt viele Anbieter, auch im esoterischen Bereich, wo man, wenn man echt ist, wenn man ehrlich ist, doch auch nicht von vornherein abwertend darüber denken darf, sondern auch positiv darüber denken darf. Und diese Chancen haben auch unsere Kinder und Enkel weit mehr, als wir es hatten, für sich zu wählen.
Aber das ist natürlich trotzdem für die Kirche eine Herausforderung, weil in diesem Markt der Angebote und der Möglichkeiten und in diesem Vielklang von Optionen muss man natürlich auch irgendwie durchdringen und bei den Menschen auch ankommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch eine Riesenherausforderung für einen Laden ist, der es eigentlich gewohnt ist, wenn wir senden, dann wird empfangen sozusagen. Und das ist eben nicht mehr der Fall, weil es gibt viele, viele Sender plötzlich.
Ganz genau. Und das ist etwas, wo, glaube ich, auch an der Stelle natürlich die Kirche herausgefordert wird, zu schauen, wo sind ihre Grenzen und auch das zur Kenntnis zu nehmen, dass das Copyright, wer was Spiritualität ausmacht, nicht mehr allein der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche vorbehalten ist. Und daraus lernen, möglicherweise auch daran wachsen und sich aber auch nicht zu wundern, dass das der Fall ist. Das hat mit der generellen Säkularisation zu tun, aber es hat natürlich auch was mit dem Image der Kirche zu tun, das ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten erheblich gelitten hat, nicht zuletzt durch die Missbrauchsaffären.
Sie haben gerade schon gesagt, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Und das ist ja ein Zitat von Jan Loffelt. Der im niederländischen Utrecht lehrende Pastoraltheologe hat mit dieser These oder mit diesem Satz für Aufsehen gesorgt, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Und seine These war, es geht schon lange nicht mehr um die Optimierung des Erscheinungsbilds von Kirche. Vielmehr müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass die Kirche Antworten auf Fragen liefert, die sich die Menschen schlicht und einfach nicht mehr stellen. So vor ein, zwei Generationen hieß es also noch Glaube ja, Kirche nein. Und jetzt ist es eher so Wertschätzung für das, was die in der Kirche machen, von mir aus, aber Glaube, nein, danke. Das ist ja wahrscheinlich auch für die Großelterngeneration unglaublich schwer zu schlucken. Wie geht man damit um?
Es ist dann wahnsinnig schwer zu akzeptieren, wenn sie bei diesem eindimensionalen Denken bleiben. Ich habe gerade gestern lange mich mit dem Paul-Michael Zulehner unterhalten, der ja die Thesen von Loffelt auch ein bisschen in Frage stellt. Und er bringt ja den Begriff der Verbuntung. Also er sieht es nicht so negativ mit der Säkularisation, sondern er sieht es sowohl als auch. Vieles von dem, wofür zum Beispiel unsere Rituale gestanden sind, das fällt weg so in diesem engen kirchlichen Kontext. Aber es kommt zu einer Verbuntung im Sinne von, man verbindet sich, aber es wird auch gleichzeitig bunter durch andere Rituale. Also wenn Sie zum Beispiel hören, was der Rocksänger Springsteen heißt er, glaube ich.
Bruce Springsteen, ja.
Genau. Er sagt zum Beispiel, für ihn ist so ein Popkonzert, das ist Gottesdienst, den er hält, aber an dem auch jemand anders teilnimmt. Und ich gehe manchmal mit meinem Sohn in Rockkonzerte und ich muss sagen, was ich dort erlebe, das hat durchaus eine transzendente Dimension. Oder manche Texte von Popsängern, die sind ja dermaßen auch spirituell durchdrungen. Also in dem Moment, wo man Altes und Neues versucht miteinander zu verbinden, wird da auch etwas Neues entstehen, was sowohl für die jüngere Generation eine spirituelle Dimension hat und wenn Ältere offen sind dafür, ihre eigene bisherige Spiritualität auch bereichern kann. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass ich jetzt als Großeltern an der Stelle auch weiter bin, mein Bild von Spiritualität sich weitet. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Ambiguitätstoleranz, also dass ich in der Lage bin, auch im Fremden, in dem, was mir zunächst nicht so nahe ist, etwas Positives zu sehen. Und das ist allerdings eine ganz große Herausforderung für viele Ältere. Aber an der Stelle müssen sie für sich etwas tun. Und wenn sie an der Stelle wachsen, zulegen, dann können Sie mit diesem Paradigmenwechsel, glaube ich, ganz, ganz gut umgehen, möglicherweise ihn sogar begrüßen.
Glauben ist theologisch gesprochen ja nicht nur fides quae, also das, was inhaltlich geglaubt wird, sondern auch fides qua, also die Art und Weise, wie geglaubt wird und wie man auf Gott und das eigene Leben vertraut. Was können denn Großeltern ihren Enkeln gerade in dieser zweiten Dimension, also in der Art und Weise an Glaubensschätzen mitgeben, auch wenn vielleicht sich die Generation schon von Glauben und Kirche entfernt hat?
Als unsere Tochter mir mitteilte, dass sie aus der Kirche austreten wird, dann war das für mich ihre Entscheidung und das war für mich auch klar. Als Kind, als ich ein Kind war, dachte ich, wir lassen sie taufen, weil wir das für richtig erachtet hatten. Aber wenn sie dann erwachsen ist, muss sie entscheiden. Dann habe ich ihr aber gesagt, Dorothea, was für mich wichtig ist, dass du irgendetwas, wenn es dir vielleicht auch mal schlecht geht im Leben, dass es irgendetwas gibt, etwas Größeres, das in diesem Moment für dich auch ein Halt sein kann. Und für mich ist so, das, was Sie sagen, das ist so die entscheidende Dimension von Glauben. Ein Glauben, der sich darauf beschränkt, dass ich an irgendetwas glaube, das ist was Theoretisches. Ein Glaube muss ich bewähren im Hier und Heute, im Durchstehen von schwierigen Situationen. Wenn ich da die Erfahrung mache, dass mein Glaube, dass ich verbunden bin mit etwas Größerem, mir hilft auch, diese schwierige Situation besser zu meistern, dann ist das etwas, wo für mich auch was Tragfähiges ist und wo auch ein Verlust ist. Und von daher finde ich es auch wichtig, was haben Kinder für und die Enkel für Erfahrungen gemacht, wie die Großeltern in schwierigen Situationen sich verhalten haben. Was hat denen da geholfen? Und wenn die da gemerkt haben, dass deren Beziehung zu etwas Größerem ihnen dabei eine Stütze war, dann vermittelt es etwas, was, glaube ich, tragfähig ist. Oder zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Pfarrerin, die sagt, für sie ist es etwas Wunderschönes, sich zu erinnern an das Abendgebet, wenn die Mutter sie im Schoß gehalten hat, was sie an sich gedrückt hat und die dann miteinander ein Abendgebet gesprochen haben. Oder andere Erfahrungen in der Familie, wie zum Beispiel die großen Festtage. Da ist ein Ritual gepflegt worden, wo mit dem Religiösen in Kontakt und im Kontext stattgefunden hat und die Erfahrungen von Geborgenheit, von Nähe, von Vertrauen, die in diesen Situationen in der Familie über die Eltern stattgefunden haben, die sind so etwas wie ein Erbe, das einem mitgegeben wird und nach Erkenntnissen auch der Forschung, auch dann, wenn ich jetzt das Zuhause verlasse, irgendwo weiterwirken und eine Kraftquelle sein können. Und wenn das natürlich verloren geht in der Familie, und da muss man einfach sagen, da geht auch etwas verloren, dann ist das schon auch ein Verlust. Bei all dem, wo ich dafür plädiere, das zur Kenntnis zu nehmen, dass unsere Möglichkeiten, was die Weitergabe des Glaubens betrifft, an Grenzen stößt, auch von außen her, muss ich auch zugestehen, da geht auch was verloren, wo vielleicht auch irgendwann die Enkel später sagen, Menschenskinder, warum wart ihr an der Stelle so eng? Warum habt ihr das nicht auch ermöglicht, dass du vielleicht die Großeltern mehr Einfluss an der Stelle hatten? Sind nicht dadurch auch mögliche Erfahrungen mehr verlustig gegangen, die in meinem späteren Leben im Grunde genommen für mich auch von Gewinn gewesen wären, ne?
Ich glaube halt schon, dass diese Vorbildwirkung, die auch die Eltern- oder Großelterngeneration so auf mein persönliches Leben hatte, dass das auch im Erwachsenenalter schon noch nachklingt. Also die Selbstverständlichkeit, mit der am Wochenende der Kirchenbesuch dazugehört hat und das einfach gar nicht mal so eine lästige Pflicht, sondern ich habe meinen Eltern schon sehr abgekauft, dass das auch ein Bedürfnis einfach war. So, und ich habe schon das Gefühl, jetzt, wo sie lange nicht mehr da sind, hat mich das schon geprägt. Ne?
Ja, ja. Es ist ja sowieso etwas, was den Ritualen eigen ist. Die schaffen sowas, was Vertrautes, sowas, was auch ein bisschen was wie Heimat. Auch dann, wenn man nicht immer so hundertprozentig hinter dem steht, also auch wenn ich am Sonntagsgottesdienst, ich gehe gerne zum Sonntagsgottesdienst bei uns zu den Augustinern, da drängt mich niemand hin, da gehe ich gerne hin. Da bin ich mal mehr, mal weniger, jetzt auch wach da. Aber allein die Tatsache, dass ich da jede Woche hingehe, dass ich da mit anderen Menschen beisammen bin, dass wir miteinander was erleben, dass die spirituelle Seite mit anderen zum Klingen bringt, das hat etwas Wunderbares an sich, was Stabilisierendes an sich, etwas, wo mich zufrieden macht, ja.
Uns kam so ein bisschen in der Vorbereitung dieses Podcasts das Thema musikalische Erziehung in den Sinn. Ne? Man schickt ja seine Kinder irgendwie auch zum Flötenunterricht oder zum Gitarrenunterricht und erwartet jetzt nicht, dass die irgendwann als Erwachsene immer und ständig zu Sinfoniekonzerten gehen, sondern die werden dann auch irgendwann in der Techno-Disco oder in Rockkonzerten landen und haben aber trotzdem ja eine Verwurzelung mit dem Thema Musik, die sie vielleicht nicht hätten, wenn es diesen Unterricht nicht gegeben hätte.
Ganz genau, das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Und gerade wenn Sie von dem musikalisch sprechen, Herr Heinze, es ist ja auch wichtig, als Eltern bin ich nicht dafür verantwortlich, dass meine Kinder jetzt religiös musikalisch sind. Das ist etwas, wo ich nicht machen kann. Und ich muss denen auch zugestehen, dass, was das Musikalische angeht, die ihre eigenen Vorlieben haben und dass es auch sowas Musikalisches gibt. Wenn ich zum Beispiel den Bach höre oder wenn ich in ein, wie ich es vorhin erwähnt, ein Rockkonzert gehe, das ist meine Form, auch was Spirituelles, wo ich musikalisch bin. Und ich bin halt nicht musikalisch dafür, dass ich jetzt einen gregorianischen Choral vielleicht singe oder dass ich an einer Messe teilnehme. Und das muss man den Kindern auch dann zugestehen. Aber auch an der Stelle ganz wichtig, ich kann es nicht machen, dass meine Kinder oder meine Enkel jetzt musikalisch sind, bezogen auf das, was ich unter Spiritualität verstehe. Das kann, wenn man das jetzt mal fromm ausdrückt, das kann nur der liebe Gott machen, aber das kann nicht ich machen.
Aber bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei Ihrer Entdeckung Bruce Springsteen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie durch Ihren Sohn an Bruce Springsteen rangeführt worden und haben Musik quasi neu oder anders kennengelernt. Ein Künstler, der Ihnen vielleicht nicht auf dem Schirm gewesen wäre, wenn es das nicht durch Ihren Sohn gewesen wäre. Können wir da vielleicht eine Analogie ziehen und den Spieß mal umdrehen und mal gucken, ob eventuell in dieser Entwicklung auch Chancen für die ältere Generation liegen? Also kann man durch diese Entfremdung oder diese Ferne zu Kirche und Glauben vielleicht sogar irgendwas neu entdecken oder neu schöpfen aus Sicht der Älteren?
Unbedingt. Und es ist auch, was mir ganz wichtig ist, auch bei dem Buch, das deutlich zu machen, diese Seite. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt zum Beispiel als Großeltern denke, ach, ich habe etwas, ich bin auch voraus. Ihr habt da irgendwo ein Defizit. Sondern, dass ich sage, ich habe etwas, das mir wichtig ist, aber ich drehe jetzt den Spieß um. Die Enkel könnten das ja umgekehrt auch von mir sagen. Und an der Stelle geht's wieder um diese, bin ich bereit, bin ich offen dafür, lasse ich mich herausfordern durch diese Situation, bei meinen Enkeln etwas zu entdecken, wo für mich eine Bereicherung sein kann. Und das heißt zum Beispiel jetzt, ich war jetzt mit unserem Sohn auch in Amerika gewesen, da waren wir zweimal in einem Rockkonzert, The Dreadful Death zum Beispiel, ne, heißt das, glaube ich?
Grateful Dead?
Grateful Death war das, Grateful Death. Da gibt's so in Berkeley eine Band, die einmal im Monat in der Tradition von denen aufspielt.
Und die covern quasi alte Grateful Dead Sachen, ja.
Ja, wunderbar. Hätte ich nie entdeckt, wenn mein Sohn mich nicht darauf aufmerksam gemacht hat. Dann bin ich hingegangen, habe da mitgetanzt. Es sind viele ältere Leute auch wie ich. Und die Leute geraten zum Teil in Ekstase, was ja auch was Religiöses sein kann. Also meine Form von Spiritualität wird dadurch bereichert. Deswegen gehe ich trotzdem am Sonntag in den Gottesdienst, an einen normalen Gottesdienst. Ich nehme am Kirchenchor teil. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass ich mich durch meinen Sohn dazu verleiten lasse, dass der mich dazu einlädt und dass ich offen bin dafür.
Ich hätte zu Beginn unseres Gesprächs nie geglaubt, dass wir am Ende über amerikanische Jambands wie Grateful Dead sprechen, aber es freut mich natürlich sehr, weil das auch Musik ist, die meinem Herzen sehr, sehr nahe ist. Sie enden Ihr Buch mit dem Satz, es gibt keine Enkel ohne Gott, und dieses Fragezeichen ist dann quasi weg und es gibt diesen Aussagesatz, aber der ist ja ganz schön stark, das ist eine Verheißung. So wie gelingt es denn, in diese Verheißung zu vertrauen, ohne womöglich übergriffig zu werden gegenüber den anderen Generationen?
Ja, es ist natürlich problematisch und meine Tochter hat ja dann darauf reagiert, es gibt ja wohl Enkel ohne Gott, weil es eben keinen Gott gibt. Das ist so der Punkt, wo ich denke, da unterscheiden wir uns einfach. Ich sage das da nicht in dem Sinne, dass ich jetzt andere vereinnahmen möchte, aber ich glaube, bei all dem Thema Enkel ohne Gott und wie Großeltern damit umgehen, ist es auch wichtig, ich bin tolerant gegenüber meinen Kindern, ich bin tolerant gegenüber meinen Enkeln, ich respektiere das. Ich möchte aber auch, dass sie meines respektieren. Und für mich, mein Bild von Gott ist eben so, dass es für Gott keine Enkel ohne Gott gibt und dass ich das dann auch rüberbringe und das müssen dann meine Enkel und meine Tochter aushalten. Ich kann aber auch gleichzeitig es gut aushalten, wenn sie sagt, es gibt keinen Gott.
Herr Dr. Müller, herzlichen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Gedanken.
Danke, hab's gern gemacht.
Das Buch von Wunibald Müller heißt Enkel ohne Gott? Fragezeichen, wenn der Glaube in Familien verloren geht. Und es ist im Herder Verlag erschienen. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Episode. Falls ihr diese Folge tatsächlich rund um den Katholikentag in Würzburg gehört habt, an dieser Stelle hier gerne noch der Werbeblock eines unserer beiden Podien auf dem Katholikentag in Würzburg zu entdecken. Am Donnerstag, also an Christi Himmelfahrt selbst, am 14. Mai wagen wir unter dem Titel Sekte oder Sauerteig einen Blick in die Zukunft, wie Christsein in der Minderheit gelingt. Das ist ein Podium gemeinsam mit dem Pastorale-Netzwerk, das ostdeutsche kirchliche Initiativen und Einrichtungen versammelt. Und am Freitag des Katholikentages dreht sich dann auf unserem Sachsen-Sofa alles um die Frage, welche Verantwortung Medienschaffende und Mediennutzende in krisenhaften Zeiten tragen. Angst macht Meinung ist diese spannende Debatte betitelt. Und ja, wir karren wirklich das Sachsen-Sofa von Sachsen bis nach Würzburg. Also seid da auf alle Fälle dabei. Infos zu beiden Podien findet ihr auf der Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und natürlich würden wir gerne wissen, wie blickt ihr auf das Thema der heutigen Folge? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht als Großelternteil, als Eltern, als Enkel oder als Kind? Schreibt uns gerne und kommentiert auf Instagram oder Facebook. Und wie immer gilt, abonniert uns gern, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da oder empfehlt uns weiter an Freunde und Bekannte. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.